Wir haben ja eigentlich mit dem ersten Film angefangen, dass wir so im ganz Kleinen, ne, so diese Tiny Forests, ich glaube, das ist so eine gärtnerische Maßnahme, da können wir sie auch lassen. Also hat mit Wald und Holz und so weiter nichts zu tun, aber da ist sie eine schöne Art, und also haben wir ja auch gesehen, zwischen den Häusern und so weiter. Ich glaube, wirklich eine tolle Sache, das so zu machen. Mit dem größeren Funktion von Wald hat das natürlich nur in ganz kleinen Raum was zu tun. Dann haben wir jetzt mit dem Film gesehen, wie ist das in Deutschland, wo sind da die Probleme, und ich möchte jetzt nochmal rauszoomen und in die globale Situation kommen, um das Thema herum, was in dem Film ja auch schon die ganze Zeit da war, reicht denn das Holz? Was können wir eigentlich machen? Was können wir denken für die Zukunft? Weil wir haben ja so viele Krisen gerade gleichzeitig und irgendwie versuchen wir immer hin und her zu schieben und noch zu sehen, wie kriegen wir denn das geordnet? Und wir haben uns jetzt eben mit dem Holz intensiver noch beschäftigt. Ich war letzte Woche, war ich auf einer Tagung von Schellnhuber, also Bauhaus Erde, und habe auch diesen Vortrag aber in etwas anderer Form gehalten. Schellnhuber ist sicherlich einer derjenigen, der immer noch sehr positiv sagt, wir sollten sehr, sehr viel Holz verwenden. Und wir haben uns dann mal gefragt, können wir denn mit dem verfügbaren Holz gleichzeitig eben unsere Häuser bauen, Wärme, Stromnetze betreiben, uns kleiden? Das geht ja hier, deswegen auch das Bild, immer mehr Holz geht ja in Kleidung, Bioplastik, und natürlich unsere Waren verpacken, Kunststoffe ersetzen und. Und dieser Frage sind wir nachgegangen und haben bei dieser Fragestellung uns gefragt, also wir sagen ja immer, Holznutzung ist nachhaltig, wir wollen ein nachhaltiges Leben, wir wollen uns nachhaltiger aufstellen, um das überhaupt also so vom Buzzword wegzunehmen, sondern im Kern zu nehmen, was ist denn eigentlich nachhaltig, müssten wir eigentlich ganz genau definieren können, wann hört sie eigentlich auf? Also wann wird Nachhaltigkeit zu Übermaß? Wann wird Nachhaltigkeit zu Verschwendung? Und dann müssten wir dieses eben irgendwie wegbekommen, damit wir wieder bei der Nachhaltigkeit ankommen. Also wissen wir, was Übermaß ist oder schiere Verschwendung? Wir haben noch ein anderes Narrativ, das finde ich sehr treffend Greenwashing genannt wird. Wir haben an ganz vielen Ecken, natürlich auch durch Werbe und Verbände, die Holz zum Beispiel gerne als Produkt zeigen, sagen die dann, naja, das Nachhaltigkeitskriterium ist, dass es Bioplastik ist und die Welt ist in Ordnung. Ne, aber wir haben trotzdem auch mit Bioplastik, wie hier in diesem Karton, haben wir trotzdem eben einen Berg Müll hinterher. Oder hier mit diesem Cartoon, don't worry about sustainability, they are all LEED buildings, also alles zertifizierte, nachhaltige Gebäude. Und da ist natürlich auch das Problem, wenn trotzdem Wald dabei verschwindet, wenn Wald dabei degradiert wird, dann gibt es eben einen Verlust. Was können wir aus diesem Greenwashing mitnehmen, ist, das funktioniert genau so lange, wie man die Systemgrenzen sich so baut, dass das innerhalb der Systemgrenze, die man sich anschaut, eben nachhaltig ist. Dass dann eben vielleicht das nachhaltige Gebäude woanders einen Schaden gemacht hat, das blendet man einfach aus und definiert seine Nachhaltigkeit in einem ganz schmalen inneren Bereich. Das macht natürlich jeder, weil jeder von uns, und auch ich will mich ja auch wohlfühlen, und trotzdem muss man natürlich angesichts von Krisen sich fragen, ist die Systemgrenze richtig gesetzt, damit wir als Gesellschaft, damit wir mit dem Leben, wie wir gerne weiter in die Zukunft gehen wollen, eben auch zurechtkommen. Und was ganz häufig irgendwie dann immer vergessen wird, ist, dass tatsächlich jetzt beim Wald 80% der Lebewesen auf der Welt, der Arten, sind in irgendeiner Weise mit dem Wald verbunden. Nicht gänzlich, aber in irgendeiner Phase ihres Lebenszykluses. Und letztendlich, wenn wir eben diese Biodiversitätskrise, die wir auch haben, die wir neben der Klimakrise ja nur so immer so ein ganz bisschen mal mitberechnen, wenn wir diese Krise mit berücksichtigen, kommen wir natürlich bei Nachhaltigkeit nochmal auf ganz andere Ergebnisse. Der WWF Einmal ganz kurz auch zur Biodiversität. Der WWF hat ein Monitoring, das fängt 1970 an. Und da sind viele, viele tausend Populationen von Wirbeltieren drin, in verschiedenen Lebensräumen. Und 1970 war ja die Welt jetzt nicht unbedingt in Ordnung, aber das ist als 100% gesetzt, also als 1 gesetzt. Und seit 1970 sind die beobachteten über 20.000 Populationen zu 70% geschrumpft. Das sind nicht die Arten, die verschwunden sind, sondern die Populationsstärke, also ein Dorf, 100 Menschen, sind jetzt dann eben nur noch 30. So, und das ist eben ein Punkt, dass wir mit der Biodiversität eben tatsächlich, man sieht es ja auch an dem Abstieg, dass wir an einem Punkt sind, wo wir im Prinzip die Biodiversität um uns herum eigentlich schon gar nicht mehr wahrnehmen können. Und das macht die Krise natürlich noch größer, weil die meisten Menschen leben in einer Umwelt, wo sie die gar nicht wahrnehmen können mehr, weil sie gar nicht mehr da ist. So, also wir haben eine Doppelkrise. Wir haben eine Biodiversitätskrise und eine Klimakrise. Und deswegen müssen wir eigentlich, und das kam in dem Film ja auch schon sehr deutlich, diesen Lebensstil immer mehr in den Vordergrund stellen. Was für einen Lebensstil können wir eigentlich uns leisten, damit der Zustand der Wälder, damit auch die Biodiversität, aber auch Klimawandel sich positiv beeinflussen. Im Moment machen wir es genau andersrum. Im Moment haben wir eben rund ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen kommen durch die Landnutzung und eben durch jede Form von Landnutzung. Das geht um die Moore, es geht um die Landwirtschaft, aber es geht eben natürlich auch um den Wald. In unserer Studie haben wir Deutschland immer als Beispiel genommen, als ein Beispiel für Hochkonsumländer. Und da dachten wir, schauen uns selber am besten an. Erstmal zum Wald, ganz kurz, Waldsterben in Deutschland steigt ja an, da haben wir ja in dem Film schon gesehen und sozusagen die Notnutzungen werden immer größer und man sieht eben dann, das haben wir ja in dem Film auch schon sehr schön gesehen, dass natürlich Situationen entstehen, dass der Wald genutzt werden muss, obwohl er eigentlich der Kohlenstoffspeicher in der Zukunft sein sollte. Ne? Gerade 2050, wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir einen doppelt so großen Kohlenstoffspeicher haben wie jetzt und das ist vor allen Dingen der Wald und die Moore. Und wenn der Wald eben weg ist, dann haben wir natürlich hier ein Zielproblem. Die Frage der Trends. Was wir uns angeschaut haben in dieser Studie ist einerseits den Wald, den wollen wir nachhaltig nutzen, und unseren Verbrauch. Wir haben uns angeguckt, welche Trends gibt es im Wald. Wir haben eine Holzversorgung, wir haben Waldverlust, Waldschädigung, Fragmentierung. Wir haben aber auch eine Restaurierung, eine Wiederherstellung von Wäldern. Wir können Plantagen machen, wir können Schutzgebiete machen, wir haben Waldsterben. Das heißt also, der Trend geht bei der nachhaltigen Lieferung von Holz rauf und runter mit den Programmen, die wir haben. Auf der anderen Seite haben wir die Nachfrage und da haben wir uns diese Sektoren angeguckt, Energie, Bauen, Papier, Pappe, Biokunststoffe, Textilien und Chemie. Und diese Nachfrage steigt überall. Und dazwischen, das ist mir sehr wichtig, gerade die letzte Woche, wer vielleicht ein bisschen im Fernsehen unterwegs war, hat gesehen, dass letzte Woche Kriminalität ein Riesenthema war. Kriminalität ist auch im Wald ein Riesenthema. Zwischen 15-30% des Holzes, das uns erreicht ist, durch organisierte Kriminalität in unsere Handel eingeflossen. Und organisierte Kriminalität arbeitet logischerweise da, wo zum Beispiel Wälder noch geschützt werden sollen, Naturschutzgebiete sind und gehen dann eben da rein und nutzen diese Hölzer. Das ist bei uns hier, wie aber natürlich auch in den Tropen. Ja, also Nachhaltigkeit, und das ist ganz wichtig, Nachhaltigkeit kann eben nur in der Balance zwischen dem Konsum und der Produktionssysteme entstehen. Bisher denken wir häufig bei Nachhaltigkeit immer nur über die Forstwirtschaft schon zum Beispiel nach, aber aus unserer Sicht kann Nachhaltigkeit nur generiert werden, wenn man sich die Konsumseite mit anguckt, weil wir ja gesehen haben, dass eben Artenvielfalt, Klimawandel und natürlich auch die Menschen in irgendeiner Weise von dieser Balance eben auch abhängen. Wir haben uns dann viele Studien angeguckt, das sind nur ein paar, die da abgebildet sind. Wir sehen, wie der Holzkonsum, die Nachfrage steigt, und hier sind ein paar Studien, die so einen Fächer aufmachen, wie denn die Nachfrage noch weiter steigen könnten. Und das sind alle Studien, die zwar erst ein paar Jahre alt sind, aber damit ja die letzten Trends alle nicht abbilden. Das heißt also, hier fehlen die ganzen Studien, die jetzt mit der Russlandkrise und so weiter dazugekommen sind, und natürlich die schnellere Transformation von Gas in andere Produkte. Exemplarisch nehme ich mir mal den Papier- und Pappesektor raus, weil der ist, glaube ich, uns am nächsten, weil wir ja nicht jeden Tag ein Holzhaus bauen. Papier und Pappe macht im Moment weltweit ungefähr 40% des gesamten industriellen Holzes jetzt in diesem Moment aus. 40%. Und industrielles Holz ist das Holz, was wir hier haben. Also die anderen Hölzer sind eben das, was jetzt zum Beispiel für die Selbstversorgung, zum Kochen und so weiter benutzt wird. Also 40%, das ist heute, und die Prognosen, die man hier sieht, sind eben, dass das deutlich ansteigt und bis 2050 wahrscheinlich mindestens doppelt so viel ist. Das heißt also, Papier- und Pappesektor wird 80% des gesamten Holzes der Welt. Nur dieser Sektor, wenn man ihn so wachsen lassen würde, wie er sich entwickeln möchte, 80% des Holzes einnehmen. So, daneben, das brauche ich jetzt nicht mehr vertiefen, hat ja Schellenhuber schon gemacht, gibt es eben die Holzbauinitiative, die natürlich zu mehr Holzbau führen soll und auch führt. So, ich glaube, das System ist verstanden. Wir brauchen so eine Balance zwischen einerseits dieser nachhaltigen, ökosystemar gut ausgewogenen Bereitstellung von Holz. Das haben wir ja auch gesehen mit den vielen Förstern in den Filmen. Und dann eine Balance der Nachfrage. Wie kriegt man das hin? Wir haben uns überlegt, das Angebot müsste eigentlich Zielwerte bekommen. Was ist eigentlich unter Nachhaltskriterien erbringbar? Wie viel Holz kann man eigentlich nachhaltig auf der Welt nutzen? Und auf der anderen Seite, wie ist eigentlich unser Fußabdruck? Also diese Nachfrage von jedem Einzelnen. Wie viel wird eigentlich verbraucht? Und das dann wieder in diesen Vergleich der Konsum- und Produktionssysteme als Zielmarken und Fußabdrücke eben einzubringen. So, und diese Grundfrage hatte ich ja am Anfang schon gezeigt, bevor ich in die Details komme, erst mal die Antwort zu liefern. Können wir das? Können wir mit dem verfügbaren Holz gleichzeitig Häuser bauen, Wärme- und Stromnetze betreiben, uns kleiden, unsere Waren verpacken und Kunststoffe ersetzen? Nein, das geht auf keinen Fall nicht bei dem heutigen Konsumniveau. Es geht überhaupt nicht, weil nämlich diese Angebotsseite, der Holzeinschlag in Deutschland, lässt sich nicht vergrößern. Der wird eher durch die Schäden, die wir haben, jetzt eben sinken müssen. Und der Verbrauch, der steigt eben deutlich an. Das heißt also, hier dieses Verhältnis kriegen wir in der Balance nicht hin. Ich möchte noch einmal ganz tief in Daten reingehen. Die sind vom Umweltbundesamt. Und zeigt den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme. So, was haben wir hier? Man kann also hier sehen, dass die Erneuerbaren ansteigen. Das ist ja schön. Wir sind jetzt bei 16,5% Erneuerbare, und das Dunkelgrüne ist Biomasse und das ist vor allen Dingen Holz. So, wenn wir bei 16,5% Erneuerbaren sind, das ist das hier, also dann bräuchten wir ja, um auf 100% zu kommen, ne, noch entsprechend viel mehr. Und wenn Holz davon der größte Anteil ist, ist klar, dass wir auch für diese Energiewende bräuchten wir so viel Holz in Deutschland für das Wärme, also so viel wie Deutschland gar nicht generieren kann. Geht nicht. So. Ist aber bisher so und wird immer noch als erneuerbare Energienwende so dargestellt, lässt sich aber nicht zeigen. Das lasse ich mal weg. Gedankenexperiment. Wie viele Wälder wären eigentlich nötig, um 100% des weltweiten Energiebedarfs zu decken? Ja, genau. Also wir haben das haben wir uns angeschaut in einer Studie. Wir müssten im ersten Jahr, um den Energiebedarf zu decken, fast alle Wälder der Welt nutzen. Und im zweiten Jahr haben wir nicht keine mehr. Das heißt also, diese Limitierung ist, glaube ich, sehr deutlich, dass wir jetzt gerade bei Energie für Wärme und Strom das nicht machen können. Wir können Holz dafür nicht verwenden, schon gar nicht in einem größeren Ansatz. Was wir jetzt versucht haben, wir haben das zu berechnen, eben diese Menge Holz. Wie kann man das eigentlich berechnen? Global gesehen. Und nur ganz kurz, wir haben hier die Waldfläche aus den offiziellen Statistiken genommen, der Welt. Jedes Land hat eine Statistik, wie viel Wald haben wir eigentlich, wie viel Wirtschaftswald haben wir. Und dann haben wir gesagt, dass wir ein paar Flächenbeschränkungen brauchen, also keine Primärwälder mehr, die brauchen wir ja für die Biodiversität. Schutzgebiete sollten vielleicht auch respektiert werden, solange sie ganz unbewirtschaftet sind. Und damit bekommt man eine verfügbare Waldfläche der ganzen Welt. Dann brauchen wir noch den Holzzuwachs. Wie viel wächst denn da drin? Und auch dazu gibt es offizielle Berichte weltweit. Und dann gibt es so Erntebeschränkungen da drin. Und trotzdem kann man das eben hochrechnen, wie viel Zuwachs gibt es insgesamt weltweit. Erstmal zu der verfügbaren Fläche kann man sagen, der Wirtschaftswald ist im Moment etwa 50% der Waldfläche ist reiner Wirtschaftswald. Und ein ganz kleiner Teil, das ist der dünne Strich, sind diese Plantagen für Holzproduktion, die ja meistens sehr, sehr homogen und biodiversitätsarm sind. Wir haben noch Primärwälder, das ist die gute Nachricht. Und wir haben natürlich auch Wälder in Schutzgebieten. Wir haben jetzt diese Wälder genommen und das mit dem Zuwachs berechnet. Und jetzt haben wir einen verfügbaren, nachhaltigen Zuwachs berechnet. So. Jetzt wird es schwierig, aber das wird gleich noch ganz wichtig. Deswegen möchte ich das jetzt einmal ganz kurz erklären. Hier haben wir gesagt, der Wald wächst also 100% zu, 50% kann man nachhaltig davon nutzen. Die Nachhaltigkeit, das sind wissenschaftliche Studien, die dahinter liegen, die Nachhaltigkeit sinkt zwischen 50% und 80% des Zuwachses und darüber ist es nicht mehr nachhaltig, weil das haben ja die Förster auch häufig gesagt, wir brauchen das für die Bodenfruchtbarkeit, wir brauchen Holz für die Totholzkäfer, für die Kühlung, für die Feuchterückhalt und. Für viele Funktionen im Wald. So, das... Ja, ja, okay, gut. Das ist der eine Bereich. Wir haben versucht, den Wald uns abzugreifen und auf der anderen Seite haben wir den Holzfußabdruck berechnet. Man kann das relativ kurz sagen, der Holzfußabdruck ist der inländische Verbrauch an Holz. So. Der inländische Verbrauch an Holz ist einerseits die Produktion. Also wir haben in Deutschland 76 Millionen Kubikmeter verbraucht, das ist das Dunkelblaue und das Hellblaue sind die Importe, die ja auch so ungefähr so hoch sind. So, da gehe ich jetzt mal drüber weg. Das ist ein interessanter Vergleich, aber wir gehen direkt in die Holzfußabdrucksergebnisse und zwar dieser Risikokorridor, also dieses Braune hier, das ist immer zwischen 50% und 80% des Zuwachses wird genutzt. Und das Blaue ist der Fußabdruck dabei. Und jetzt sieht man, dass in Deutschland der derzeitige Holzfußabdruck bei etwas über 1,6 liegt und der Nachhaltigkeitskorridor liegt viel weiter darunter. Das heißt also, wir sind mit unserem Holzverbrauch jetzt schon extrem größer und global gesehen ist der Holzfußabdruck viel niedriger, aber eben auch außerhalb der Nachhaltigkeitsrisikobereichs. So, und das ist jetzt auch dann schon fast das Ende. Die planetaren Grenzen, wir haben uns die genau angeguckt. Ihr seid jetzt ja schon eintrainiert. Hier ist wieder das, was die Welt liefern kann. Die Welt kann 3 Milliarden Kubikmeter Holz nachhaltig liefern. Darüber ist der Risikokorridor mit sinkender Nachhaltigkeit. 4,2 Milliarden Kubikmeter Holz und hier sind die Verbräuche, die Fußabdrücke, das ist das, was wir bisher verbrauchen und darüber sind die Zukunftsverbräuche beziehungsweise eben wenn alle so viel verbrauchen würden wie wir Deutschen, dann wären wir bei dem obersten Wert. So, Kleinigkeit noch, jetzt haben wir eine Lücke, also wir haben eine nachhaltige mögliche Holzmenge und wir haben eine Nachfrage, die ja schon deutlich darüber liegt und wir haben uns versucht anzugucken, was kann man tun. Man will ja irgendwas tun, man braucht Programme, das zu ändern. Und wir haben uns das angeguckt, die Lücke, die Holzlücke ist das Weiße hier dazwischen, das ist das, was geliefert werden kann, das ist die Nachfrage und das Weiße dazwischen müsste geschlossen werden. Und das haben wir uns angeguckt, die Entwaldung stoppen wäre natürlich hervorragend oder mehr Wälder pflanzen, das ist in der Mitte, da geht das so ein bisschen nach oben, das Braune. Oder die Ökologie lassen und einfach nur noch Plantagenwälder machen, wird auch ein bisschen mehr, aber die Lücke wird nicht kleiner und also zumindest nicht geschlossen. Oder die Wirtschaftswälder in die Primärwälder, also in die ausweiten, die Lücke wird nicht geschlossen und der Klimawandel wird die Holzmenge drastisch reduzieren. Und das ist eigentlich das, was für uns die entscheidende Botschaft ist, dass wir bisher kein Programm haben, obwohl wir viele Programme weltweit haben, da irgendwie gegenzuarbeiten. Und letztendlich ist ja die Frage, was können wir denn tun? Und damit komme ich auch wirklich gleich zum Schluss. Noch zwei Folien. Die Frage kam auch in dem Film schon ein bisschen und vielleicht ist das für mich auch so ein bisschen der Hauptpunkt, den wir vielleicht diskutieren können. Was müssten wir eigentlich tun? Wir bräuchten eine Prioritätensätze bei der Holznutzung. Und ich glaube, wir brauchen da die Gesellschaft, wir brauchen aber auch die Politik, um das zu bekommen. Wir brauchen eine Kaskadennutzung, das ist klar, aber das hilft auch nicht hinreichend. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, die tatsächlich nicht immer noch, alle Beispiele in dem Film waren Frischholz, neue Produkte. Wir brauchen Kreisläufe, die eben funktionieren. Und wenn wir in der Kreislaufwirtschaft sind, dann dürfen wir nicht jetzt denken, mit neuen Produkten fangen wir die jetzt an, sondern wir müssen uns mit dem, was wir haben, jetzt definieren und diesen Kreislauf direkt anfangen. Sonst kriegen wir das nicht hin. Und ja, ich glaube, das Entscheidende, alle diese Faktoren sind bekannt. Diese Studie fasst das mal mit Milliarden von Daten dahinter zusammen. Und warum wir das gemacht haben und warum auch natürlich solche Filme entstehen, ist, dass wir so dringend einen gesellschaftlichen Diskurs brauchen für diese Ressourcenkrise, in die wir sehenden Auges, aber mit wenig Diskussion hineingehen. Wir brauchen jetzt bezogen auf das Holz, wir brauchen eine ganz klare gesellschaftlich-politische Diskussion und Festlegung, wofür wir Holz verbrauchen. Der Markt kann es nicht machen. Der Markt wird da eine totale Schieflage produzieren. Wir müssen Umweltkriminalität, läuft völlig unter den Schirm, Umweltkriminalität bekämpfen ohne Ende, weil das führt zu einer Marktverzerrung, obwohl der Markt es nicht retten will, aber einer Verzerrung, die so brutal ist, dass mit auch den Effekten weltweit in den letzten Schutzgebieten. Waldbewirtschaftung muss besser werden. Verbrauch messen, das habe ich versucht kurz darzustellen. Benchmarks, Fußabdrücke müssen wir wirklich in der Politik parat haben jedes Jahr und sagen können, sind wir ausgewogen, ausbalanciert oder eben nicht. Ja, und insofern ab in die Politik, mit der Politik diskutieren und es einfordern, weil auf diese Weise werden wir die Wälder total schädigen, wenn wir die Politik nicht dazu bringen, hier auch regulativ irgendwie uns zu leiten oder mit uns zu leiten, möglichst weise. Danke.
Gut, ich weiß nicht, ob wir das, wenn wir jetzt ausmachen wahrscheinlich.
Nein,
gut, also wobei eine Sache würde ich ja gerne noch fragen, also du hast ja schon im Prinzip, ich fand das in dieser Studie relativ interessant mit dieser Mehrstufiennutzung. Das war ja nochmal, ist ja zumindest, sag ich mal, ein Tropfen auf den heißen Stein. Also die Aussichten sind düster, das haben wir jetzt aus bei sozusagen Vorträgen mitgenommen. Aber sozusagen, man kann ja schon anders, also ich denke ja auch, dass man sozusagen, also im Prinzip da war so eine Nutzungskarte dargestellt, dass man halt auch mehrstufig nutzen kann und sozusagen es ja sozusagen am Schluss erst verbrennt und nicht immer gleich erst als im Ofen schiebt. Das wäre ja schon mal eine Frage. Ich setze uns aber hin, würde ich sagen. Oder?
Du bist schon hin?
Also ich setze mich gerne hin. Ich bin.
Ja, ich hatte das ja gerade schon ganz kurz angedeutet. Ich glaube, diese Kaskadennutzung ist ein Muss. Das ist ganz klar. Aber Kreislaufwirtschaft ist natürlich, ist ja im Prinzip, Kaskade ist ja so ein Downcycling. Und ein Kreislauf sollte ja auf gleicher Ebene bleiben. Das heißt also, ein Haus wird ein Haus und wird ein Haus. So, das ist sozusagen der Punkt, dass wir ja in längere Produktnutzungsabschnitte kommen müssen. Und ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist ja nochmal davor. Also, und zwar einfach das, was wir haben, länger nutzen. So, das ist der wichtigste Schritt, weil gesellschaftlich ist das ja so, ne? Wir sind ein reiches Land, jemand kauft ein Grundstück, das Haus da drauf wäre 100 Jahre noch zu bewohnen, aber es wird abgerissen und neu gebaut. Oder so ausgehöhlt, dass eigentlich kein Material mehr da ist und das wirklich den alten Kern darstellt. Und da hilft eben auch nicht, dann hinterher ein Holzhaus zu bauen, weil die Ressource ist ja nicht da. Das heißt also, wir müssen im Prinzip wirklich da anfangen, was wir haben und daraus im Prinzip erstmal verlängern und dann vielleicht sind es meine Enkelkinder, ich weiß nicht genau, wer dann überhaupt da mal wieder ins Neue gehen sollte. Und das Nächste ist ja, ich glaube, das war ja jetzt auch hier, dass Altmöbel werden ja immer gerne dann bei Hausauflösungen gerne abgegeben, aber es kommt keiner, sie zu kaufen. So, also der Kreislauf ist so unterbrochen, weil wir ja eben stilistisch und individuell oder wie auch immer der Trend gerade ist, wir haben 5 ungefähr Ausstattungen in unserem Leben. Wir haben erst ein Babyzimmer, dann haben wir ein Kinderzimmer, dann haben wir ein Jugendzimmer, dann haben wir ein eigenes Zimmer und dann kommt, also sozusagen, wir wechseln permanent die Ausstattung und das ist alles so gesellschaftlich bei uns schon völlig verwurzelt, dass wir das so tun und gleichzeitig führt das zu diesen Verbräuchen, die wir eben rein rechnerisch und faktisch uns überhaupt nicht mehr leisten können.
Ja, das stimmt. Ich würde dann jetzt die Diskussion schon mal öffnen. Also ich habe, sonst könnte ich natürlich noch mehr fragen, aber die anderen warten bestimmt auch schon. Gut, möchte jemand noch schon mal in die Diskussion mit einsteigen? Oder vielleicht noch mal was nachfragen?
Also, ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, Lisa. Susanne, für deinen Vortrag. Ich kann das so voll nachempfinden, dass es einen total belastet, dass bestimmte Sachen einfach so nicht mehr gehen, wie man meint, wie sie gehen müsste. Wir haben ein altes Haus mit einer Raumhöhe 2,30 Meter. Da wird gesagt, das ist ja keine Qualität. Damit kann man ja nicht leben. Das darf man gar nicht. Das muss mindestens 2,40 oder 2,50 sein. Das könnte nicht mehr sanieren. Ja, da fragt man sich doch schon, wo bin ich denn hier? Ja? Das Haus wurde ewig bewohnt und die Leute, die darin wohnten, waren auch gesund. Ja? Da kommt eine Bestimmung daher und keiner macht sich Gedanken, was das für die Zukunft heißt, dass diese Häuser eigentlich abgerissen werden müssen. Also bei solchen Sachen, nur mal so ein Beispiel, ja, konkret aus der Wirklichkeit von heute, muss man eigentlich auf die Barrikaden gehen. Bei so vielen Sachen müssen wir auf die Barrikaden gehen. Und ich tue das.
Ja, danke, Gisa. Genau.
Ja, aber die Bestimmung, ja, die muss man schon mal alle durchforsten.
Ja, also Bestimmungen sind natürlich ein riesiger Ansatz. Das wurde ja in dem Film auch gesagt, sehr schön. Ja, wir bauen eben mit Nagelholz. Und ja, früher hat man aber immer mit Laubholz gebaut. Und irgendwie haben wir dann vergessen, mit Laubholz zu bauen. Und deswegen haben wir heute auch die Formteile und so weiter und die ganzen Entwicklungen nicht für die Gebäude, wie wir sie heute bauen. Und da gibt es die Musterbauordnung und die Musterbauordnung gibt viele Sachen vor, die Laubholz dann nicht können. Aber jetzt gibt es die ersten Schritte, die zu verändern, dass das Laubholz wirklich auch genutzt werden kann. Und interessanterweise, das kam in dem Film jetzt nicht vor, gibt es auch viele Architekten und Leute, die eben solche Formteile bauen für Häuser, die sagen, das geht auch alles mit Laubholz. Also es muss kein Nadelholz sein. Wir sind es nur gewohnt. Also ich bin jetzt keine Architektin, aber so wird es zumindest von denen gesagt, dass das auch geht.
Vielleicht nur kurz, weil das dazu passt. Es hat ja einer dieser, ich glaube, Forstleute auch gesagt, naja, es gibt ja kluge Leute, die dann irgendetwas entwickeln. Das war ja in der Vergangenheit auch so, dass man sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen muss und dann wird es jetzt Leute geben, die halt wahrscheinlich das Fahrrad wieder neu entwickeln und sagen, ja, mit Laubbäumen können wir so und so produzieren. Also ich meine, wenn es früher so war, dann wird es doch heute auch gehen. Es muss dann neu entwickelt werden.
Genau.
Naja, aber ich denke, da muss schon noch mehr passieren. Also sozusagen, es geht ja auch erstmal darum, die Produktlebensdauer überhaupt auch erstmal zu verlängern und ja, eben vielleicht auch so, eben ja, dieses mehrstufige Denken bei den Produkten schon im Auge zu behalten.
Also ja, also ich meine, das ist ja gerade bei dieser Veranstaltung Bauhaus Erde mit Schellenhuber, da hat ein Referent letzte Woche gesagt, damit überhaupt die Menschen alle irgendwas zu wohnen haben, müssten wir jede Woche eine Stadt bauen, die so groß ist wie Stockholm. Jede Woche. Das sind die Dimensionen, über die wir sprechen. Und wenn wir diese Stadt jede Woche mit Holz bauen wollen, dann kommen wir eben wieder genau in das, was ich gerade dargestellt habe. Also das sind die Dimensionen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und deswegen ist es mir so wichtig, diese Faktoren alle auch zusammenzufassen. Es ist eben die Frage mit dem Wohnraum. Wohnraum verkleinern. 1970 hatte jeder Mensch in Deutschland 16 Quadratmeter für sich. Jetzt hat er ungefähr 47 bis 50. Das ist eine Verdreifachung. Ich liebe ja große Wohnungen. Also ich meine, das ist ja auch etwas, was, ne? Also es ist so schön, irgendwie Wohnraum zu haben. Aber trotzdem, wenn man das sich genau anguckt, ist es ja unglaublich. Damit verbrauchen wir ja dreimal so viel Material in diesem Gebäude. Wir verbrauchen dreimal so viel Energie in diesen Räumen. Wir brauchen dreimal so viel Möbel in diesen Räumen. Und die Tendenz ist immer noch größer. Und die schönsten Holzhäuser in Deutschland, zum Beispiel jetzt sind welche in Hamburg gebaut worden, das sind alles Wohnungen von 150 Quadratmeter.
Wir wollen doch alle E-Autos haben. Aber unserem Land Rover tun wir das nicht. Genau. Das ist das Minimum.
Martin? Also wir haben ja in dem Hauptfilm Wahre Wald gelernt, dass das größte Laminatwerk der Welt steht in Brandenburg, in Baroda. Das heißt, man hat es ja gesehen, wie viele Waggons das waren, mit der einen Einstellung, die da täglich verheizt, in Platten umgebaut werden. Aber Laminat ist, nachdem es aus der Wohnung rausgeholt wird, Sondermüll. Das heißt, die größte Holzproduktion in Brandenburg produziert letztendlich nach 10, 20 Jahren eine unglaubliche Menge Sondermüll. Wenn wir die jetzt mal rausnehmen und sagen, wir wollen keinen Sondermüll weiter, dann hätten wir doch schon mal wesentlich mehr. Ich meine, die haben auch Schadholz, wie Sie gesagt haben, sie können jetzt auch für mehr Schadholz verarbeiten. Aber im Grunde genommen, wir könnten das genauso gut zum Heizen benutzen.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber also sagen wir so, der Sondermüll ist...
Ja, ich meine, der Sondermüll ist doch ein viel größeres Problem.
Ist ein riesiges Problem, das Verheizen, alles ist auch ein Problem. Letztendlich wäre natürlich eine sinnvolle Sache, wäre einen Teil im Wald zu lassen, damit das mit der Wiederbewaldung erstmal funktioniert. Das ist, glaube ich, das kam ja auch ganz gut raus, also dieses wirklich... Freiräumen dieser Flächen, das führt nicht unbedingt dazu, dass die Naturverjüngung wirklich gefördert wird. Also hier brauchen wir tatsächlich diese kleine, aber doch ja messbare Wirkung von dem Totholz, das schon da ist, das noch steht, das Umfeld, das gibt auch ein bisschen Schatten. Das ist also sicherlich ein Teil der sinnvollen Nutzung. Die andere sinnvolle Nutzung ist, man kann natürlich auch aus einem Schadholzstück, kann man auch noch andere Holzprodukte machen. Man muss ja nicht ein schadbelastetes Laminat daraus machen. Aber auch das ist, du sagst es ja genau, dass diese Schadstoffbehandlung von Holz bisher ja weder die Kaskadennutzung von dem Erstprodukt zur Verbrennung meistens schon ist und Kreislauf gar nicht geht.
Also Michael Luther hatte doch schon vor 10, 12 Jahren immer dagegen gewettert, dass das Land Brandenburg durch die Ansiedlung dieser großen Holzbetriebe, die haben sich verpflichtet, so und so viel Holz jedes Jahr aus dem brandenburgischen Wäldern zu liefern. Und er hat immer dagegen gewettert und hat gesagt, das kann nicht gut gehen.
Nee. Und Aber können Sie denn nicht was anderes produzieren außer Laminat? Ich bin ja was erstaunt, dass Laminat aus Holz ist. Ich dachte immer, das wäre
Kunststoff,
weil wenn man über Laminat läuft, ist es doch auch total kalt.
Das ist
Kunststoff,
ne? Es gibt ja, das ist Kunststoff, ja. Ja, aber können Sie denn da nicht ein Naturprodukt rausproduzieren?
Das verstehe ich, also sozusagen eine Veränderung der Produktion vornehmen?
Naja. Gut, also vielleicht, das Problem wäre, weiß ich, also ich war auch erstaunt, das zu hören, aber wie gesagt, also der Grundfehler ist meiner Meinung nach wirklich, dass eben so eine Nachnutzung da gar nicht vorgesehen ist. Das ist im Prinzip, wenn es erstmal verbohrt ist, dann wird es irgendwann rausgerupft und dann ist eben die Frage, ob man das noch in einer Müllverbrennungsanlage, aber da kommt es wahrscheinlich gar nicht erst hin. Das wird wahrscheinlich alles auf die Deponie wandern. Gut, okay. Doch noch Fragen? Ja, dann.
Ja, ich habe nur eine Frage an Susanne. Ja. Habt ihr jetzt mit euren Erkenntnissen irgendwelchen Einfluss auf die Politik? Also könnt ihr mit denen in Kontakt kommen? Weil ich habe heute Morgen zufällig beim NDR gab es einen Podcast über die Wälder und die Nutzung. Und unter anderem wurde dort durch Recherchen von Journalisten herausgestellt, berichtet, dass die Gorch-Fock, also zu großen Teilen aus Myanmar kriminelle Hölzer verwendet hat, die finanziert wurden von der Bundesregierung. Und was auch bekannt war offensichtlich. Also das heißt, wenn man das mal nur als Beispiel nimmt, wie weit der Weg noch unter Umständen ist und welche Möglichkeiten habt ihr, das, was ja auch wir jetzt als offensichtlich erkennen, spätestens jetzt, wenn man sowas gehört hat, ich wusste es zum Beispiel nicht, bin unglaublich dankbar für diesen Beitrag.
Naja, also ein Produkt der Arbeit ist ja, also das Gorch-Fock kommt ja aus meinem Waldteam. Das ist die ganze der Umweltkriminalitätsrecherchen, an denen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren dran sind. Ja, und letztendlich ist es natürlich so, dass es ist wirklich erschütternd, dass also deswegen habe ich so sehr dieses Wort Umweltkriminalität hervorgehoben, weil wir eben wissen, dass diese Umweltkriminalität auf jeder Ebene stattfindet. Der Verbraucher kann das nicht wissen, wenn der irgendwie sich ein Holz kauft. Der ist raus aus der Verantwortung. Aber die Verantwortung fängt eben bei der Beschaffung natürlich des Baumarktes an. Die Verantwortung fängt bei der, beim Land an, bei der Bundesregierung und so weiter. Und die tun fast überhaupt nichts. So. Was aber ja jetzt kommt, ist das EU-Gesetz gegen Entwaldung. Und da sind wir jetzt massiv dabei, zu versuchen, den Einfluss so stark zu machen, dass klar ist, dass ohne Kontrollen, es wird fast nicht kontrolliert, dass also jetzt wirklich Kontrollen wirklich nötig sind, dass die Fälle produziert werden müssen und so weiter. Ja, aber letztendlich muss man ganz klar sagen, solange die Nachfrage auf solch einem Niveau ist, findet die Kriminalität immer den Weg, das einzuspeisen. So, da kann man nun forschen und dagegen machen und mit der Politik. Wenn eine Gesellschaft, und deswegen stand das auf der Folie als erstes, wir brauchen diese Diskussion um die Priorisierung der Holznutzung und das müsste wirklich alle irgendwie mitmachen, dann natürlich das große Thema Ressourcennutzung insgesamt, und die Politik müsste entscheiden. Die Politik muss die Setzungen geben, den Rahmen setzen, ob wir in die einfach in, in die freie Krise übergeben werden oder ob sie wirklich versucht, diese Krise der Ressourcen in irgendeiner Weise so zu gestalten, dass wir als Bürger zum Schluss zumindest nur weniger Effekte davon haben, sagen wir es mal so. Also einflussen wird uns das ja sowieso, das ist ja klar, weil Ressourcenverbrauch zu hoch, das heißt, wenn er runtergeht, müssen wir ja irgendwas ändern. Aber das zumindest geordnet und möglichst kontrolliert.
Das möchte ich sehr unterstützen. Die Nachfrage nicht als etwas Gegebenes, also was wir mal Gegebenes annehmen, sondern die selbst in Frage stellen, einen politisch einen Deckel setzen. Nur so und so viel darf gebraucht werden, aus ökologischen Gründen, nicht verschiedene am Abgrund, und dann erst priorisieren. Und dann kann man eine Diskussion entfachen, bauen, wie Schellenhuber das möchte, verbrennen, das ist der größte Blödsinn wahrscheinlich, zumindest die größte Menge, nicht? Das muss politisch entschieden werden. Aber die jetzige Denke ist, der Markt bestimmt und alles andere muss sich dem anpassen. Das gilt ja nicht bloß für Holz und Wald, das gilt ja für Energie insgesamt. Die jetzige Energiewende geht ja davon aus, wir haben jetzt so und so viel Terajoule, das muss berechnet wird, Terawatt an fossilen Energien, und das muss alles in Erneuerbare umgerechnet werden. Da gibt es aber ganz tolle Studien, ich verweise da auf ein Buch von Ulrike Herrmann, die halt ausgewertet hat, ja. Das geht nicht. Die Energie reicht nicht aus. Das hängt aber so bei denen, weil die Erneuerbaren nicht so konzentriert sind wie fossile, weil da sehr viele Transformationen, ich will das nicht im Einzelnen sagen, es geht nicht. Die Denke muss sich umkehren. Was ist möglich? Und dementsprechend, und der Markt hat dann eine bestimmte Rolle, unterhalb des Deckels, nicht? Also wer dann die effizientesten Lösungen hat, okay. Und da muss ich auch was Kritisches sagen zu Schellenhuber, nicht? Also da gab es eine interessante Debatte, eine Kontroverse, Schellenhuber und Ibisch, in der Geo Juli oder was, letzten Jahres. Schellenhuber, Holz fürs Bauen, mehrstöckig, so und so weiter, möchte man nicht wissen, wer da drin wohnt, nicht? Also Fußabdruck und wir, das ist sehr unterschiedlich, nicht? Also, ja, also Schellenhuber fürs Bauen, Ibisch, müssen die Wälder als CO2-Senke erhalten, nicht? Und möglichst wenig rausnehmen, auch große Bäume, weil dann gerade durch Klimawandel wachsen die Schnarre, weil das trocken wird durch die Sonneneinstrahlung. Ich will das im Einzelnen, und gute Argumente fand ich von Ibisch. Die Frau Blumenröder hat das hier, hat mir sehr gut gefallen, im Film etwas angedeutet. Aber was den Schellenhuber überhaupt nicht in den Sinn kam, war die Idee, weniger bauen. Da gibt es ein tolles Buch von Koppers, das Bauen verbieten. Also Leute erstmal gucken, was haben wir an Ressourcen jetzt schon da? Wie kann man, was du genau gesagt hast, wie kann man durch eine bessere Wohnraumlenkung, es gibt viele ältere Menschen, die wohnen in großen Wohnungen, möchten aber nicht raus, weil das zu teuer ist, in eine neue Wohnung, möchten aber aus ihrem Kiez nicht raus. Gibt es tolle Modelle, wie man das machen kann, innerhalb der gleichen Nachbarschaft, da, also die Sache da irgendwie kriegen. Aber wenn das so weitergeht mit dem Wohnraum pro Kopf, dann kommen wir nie nach, auch mit CO2-Verbrauch, nicht? Weil die Wärme, der Wärmeverbrauch immer höher wird. Nicht? Also dort, ich finde, dort muss die Politik ansetzen. Und dann eben also den Deckel setzen und dann unterhalb des Deckels priorisieren. Natürlich nach einer gesellschaftlichen Debatte. Nicht irgendwie auch so verordnen. Das wollte ich nur unterstützen, diesen Gedanken von dir.
Ja, danke. Und ich glaube, dass, wenn man sich das nochmal anguckt, also ich habe das ja sehr schnell dargestellt, aber wir haben ja nun wirklich versucht, sehr klar das zu berechnen, wie viel nachhaltig, also wirklich unter Biodiversitätsschutz, Speicher und, aber natürlich auch Nutzungsaspekten, wie viel Holz können wir weltweit nutzen. Und wir sind ja jetzt schon mehr als 1 Milliarde drüber. Und wenn der Holzverbrauch jetzt weitergeht, dann sind wir ganz schnell bei 6 Milliarden Kubikmeter Holz. Das wäre die doppelte Menge. Heute ist es aber ja schon so, dass der Wald eben durch den Klimawandel nicht mehr leistungsfähig ist. Wir tatsächlich weniger Zuwachs haben und zudem eben auch immer noch mehr nutzen. So, das heißt, der Wald ist ja jetzt nicht auf dem Idealzustand und dann nutzen wir mehr, sondern
Selbstverstärkung.
Und den Wald brauchen wir. Und ich habe immer diesen einen Satz, irgendwie ohne Wald gibt es eigentlich keine Zukunft für die Menschheit. weil der Wald ist so zentral. Also das ist natürlich auch ein bisschen berufsbedingt sicherlich, aber der Wald ist so zentral für das Gesamtklima der Welt, für die Biodiversität der Welt. Die Biodiversität hat was mit unserer Gesundheit zu tun, die Biodiversität hat was mit den Funktionen des Waldes für uns zu tun. Er hat einen Wald, einen CO2-Speicher, den brauchen wir bei dem Klimawandelthema und eigentlich noch viel mehr. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Kunststoff darin speichern. Und wenn wir dann aber den Klimawandel nicht so richtig in den Griff kriegen, wie wir es ja offensichtlich nicht tun, dann kriegen wir den totalen Schaden noch in diesem Wald. Und deswegen sage ich immer, dieser Wald ist super zentral für unsere eigene Gesellschaft, für unser eigenes Überleben, und das ist uns noch nicht bewusst genug.
Ja, da müsste so ein Film mal gezeigt werden zu Tatortzeiten.
Ja, also ich würde doch... Ich würde aber dann gerne auch nochmal in diese Richtung nachhaltige Waldentwicklung nochmal gehen wollen. Aber erstmal noch kurz. Und Ruth ist auch.
Und Martin
auch noch. Na gut, aber.
Also ich kann das auch nur unterstreichen, was Frank sagte. Es wagt sich keine Partei, mindestens das genug zu propagieren und zu ihrer Politik, zur offiziellen Politik zu machen. Schon kommt dann wieder aus der Bevölkerung in Richtung Wählerpotenzial und so weiter Stimmen, die dann sagen, na, wir wollen noch nicht schlechter leben als gestern zum Beispiel, ja, heute. Und so setzt sich das fort. Man will, man denkt es immer noch in einem Fortschrittsdenken durch, dass man meint, es würde immer mehr und mehr verbraucht werden können. Aber in diesem Sinne wollte ich auch die Lösung, die du auch angezeigt hast, mit der Kreislaufwirtschaft nochmal ansprechen. Und zwar könnte es nicht so sein, dass dann eben solche Betriebe, die Ressourcen nutzen, dazu auch verpflichtet werden, von vornherein eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Das betrifft mich als Problem, fand ich das auch bei Tesla ziemlich deutlich jedenfalls. Warum schaffen Sie es nicht, diesen Wasserverbrauch, den enormen, den Sie haben, durch Kreislaufwirtschaft zu umgehen? Das ging, ich meine, weil theoretisch geht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es praktisch geht. Und so ist es ja auch, dass dieses Fußbodenwerk in Barmut durchaus auch Stoffe und Substanzen auch anwenden könnte, die durchaus auch nachvollziehbar wieder sind, die also nicht das Holz zum Müll machen, das ist das Allerletzte, nicht? Dass es nicht mehr verbrannt werden kann, sondern es geht ja auch aus bei der Kaskadennutzung, dass dann Holz, was dann jahrelang also so einen Dienst getan hat, durchaus auch dann mal verbrannt werden kann. Auch da kommt es darauf an, wie wird es behandelt, dass es das auch kann. Und eine andere Frage zur Kreislaufnutzung ist ja die wir schon betreiben, das ist Papier betreffend. Da wird ja immer gesammelt und ich wundere mich, dass immer noch 40% an Papier und Pappe für die Neuherstellung aus Pflanzen zu kommen, aus dem Holz kommt. Wie muss denn das so sein? Das verstehe ich. Eines Teils wird es nicht ganz abgenommen, je nachdem wie die Preise sind, ist es natürlich immer wieder das Marktproblem, was dazwischen liegt, sicherlich. Aber eines Teils wird es nicht abgenommen, das Papier wird dann also zum Teil vielleicht sogar verbrannt, weiß ich nicht. Und zum anderen könnte es hier an dieser Stelle dazu dienen, eben Holz einzusparen.
Ja, also Papier ist ja eigentlich schon der Bereich, also wenn wir mal ein positives Beispiel hervorheben wollen, ist Papier eigentlich schon im Recycling ja eigentlich das Vorzeigeprodukt. Aber, und das ist natürlich der entscheidende Punkt, dass wir in Deutschland haben vielleicht so ein Recycling, aber weltweit ja nicht. Das waren ja die weltweiten Daten, das war global. Zudem braucht Papierrecycling immer wieder Frischfasern. Einerseits um zum Beispiel bestimmte, die auch abgefeilte, Farbgebung zum Beispiel, die Qualität des Papieres und so weiter. Es ist eben tatsächlich so, dass ein reiner Recyclingprozess führt eben zu Papieren, die jetzt nicht in allen Verbräuchen bisher akzeptiert sind. Auch das wäre etwas, was man ändern müsste. Ich wollte noch mal kurz was zu diesem Beispiel sagen, mit dem Laminatwerk. Ich denke, das wäre genau die politische Herangehensweise, die man jetzt braucht, dass gesagt wird, also liebes Laminatwerk, 5 Jahre hast du noch, bis dahin musst du dann tatsächlich eine Kette haben, wie dein Laminat bei dir wieder verwendet wird. Und du musst dir dann überlegen, wie du das machst. Also wenn du bisher Laminatprodukte produziert hast, die Sondermüll sind zum Schluss, das muss jetzt dann entsprechend verändert werden. Und genau dieses Laminat muss in dem Werk wieder zum späteren Zeitpunkt zurückkommen.
Eine Rücknahme.
Und das traut sich eben die Politik bisher auch überwiegend nicht, dass wirklich gesagt wird, wir machen diese Rücknahmen. Die Bevölkerung macht es dann häufig auch gar nicht mit. Also es gab auch schon solche Tests, ne? Dann passiert das gar nicht. Ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Man müsste sich ja immer merken, wo man welches Produkt genau woher hatte. Und ich glaube, das muss vereinfacht werden. Aber Rohstoffkreisläufe hatten wir ja bis vor 200 Jahren fast perfektioniert. So, das heißt also, das kriegen wir wieder aufgebaut, wenn wir das wollen. Wir müssen es nur machen. Die Linearität der Rohstoffflüsse, das können wir uns natürlich nicht mehr erlauben. Aber es ist wirklich so, wir bauen immer neue Werke für neue Produkte und dann, wie gesagt, hoffen wir, dass das mal in eine Kaskade oder in einen Kreislauf geht. Und ich glaube, wir müssten primär Wirtschaftsförderung in die Stellen bringen, die tatsächlich einen Teil dieses Kreislaufes dann schließt. Also selbst beim Leergut haben wir ja fast zu wenig Sortierbereiche, wo das Leergut, Pfandflaschen überhaupt sortiert werden. Also es mangelt ja an jeder Stelle bei diesen Kreisläufen, dass wir das überhaupt aufbauen können. Gut.
Gut.
Genau. Deine erste Folie war doch die mit den 80%, dass 80% der Holzerträge in Papier und Pappe geht. Das ist das richtig wahrscheinlich.
Also jetzt sind es 40% global und wenn die Prognosen der Papier- und Pappe-Sektor von sich selber, gehen sie davon aus, dass sie so entsprechend steigen, dass es dann 80% des industriellen Holzes wäre.
Das hat mich ja total erschreckt, aber ich meine, also da liegt ja sehr viel Potenzial, denke ich, um auch, würde ich mir so vorstellen, dass man das schnell ändern kann, weil ich würde jetzt einfach so denken, ja, aber dann die Lösung doch ganz einfach, dann können wir doch innerhalb von 3 Jahren erstmal den Papier- und Pappekonsum auf 50%.
An der Reklame wegverdienen.
Im Moment ist es ja genau andersrum. Ne? Also alle Plastiktüten werden mit Papiertüten ersetzt. Also im Moment geht es ja drastisch nach oben.
Ja, aber.
Und das Online-Bestellen macht einen Großteil des Zuwachses aus.
Also Martin war auch noch.
Martin.
Ja, ich habe noch eine etwas grundsätzlichere Anmerkung. Wenn ich Lisa, du hast dich nicht so spontan gemeldet. Das würde ich sagen, das wolltest du sagen.
Ja, zu dem Thema Pappe. Also ganz anderes. Wenn wir an Grenzen des Wachstums denken, wo dann das Narrativ Small is Beautiful in der Welt war, jetzt ist es ja nicht mehr da. Muss man doch sagen, das wäre eigentlich das Richtige, small is beautiful. Wenn wir nicht mehr verbrauchen und jeder Einzelne von uns, dann braucht er sich auch nicht pausenlos was schicken zu lassen. Da fragt man sich doch, was schicken sich die Leute ständig oder was lassen die sich ständig, täglich, ja? Da muss man doch mal fragen, ob man nicht selber mal sich fragen soll, hat mir das eigentlich was gebracht? Macht mich das glücklich? Das sollte sich jeder fragen. Und dieses Narrativ Small is Beautiful, das muss wieder kommen. Denn da sprechen sich die Leute gegenseitig an. Ja? Und man kann nur bei sich selbst anfangen, das ist wirklich so. Natürlich brauchen wir diese Stimmung in der Regierung. Aber die akzeptieren wir dann, oder die Wähler dann, wenn sie selber das im praktischen Leben so erfasst haben. Ja? Dann akzeptieren sie auch Verbote oder Gebote.
Dankeschön.
Ja, ich wollte noch ein bisschen weiter rauszoomen. Susanne ist ja schon auf die globale Ebene gezoomt. Aber ich wollte auch nochmal von dem Holz wegzoomen. Weil diese Krisen, die wir haben, also Klimakrise, Biodiversitätskrise, Waldvernichtung, ist ja auch nur ein Teil. Wir haben das Problem mit den Ozeanen, der Überfischung, der Vermüllung, Versauerung der Ozeane, wir haben das Problem der Degradierung der Böden und so weiter. Das addiert sich auf. Das heißt, wir haben eine total umfassende Krise, weil wir zu viel Planet verbrauchen. Einfach viel zu viel. Und was wir eigentlich brauchen, ist eine Balance. Das taucht hier auch auf. Eigentlich brauchen wir in allen Bereichen eine Balance. Und von daher ist es eigentlich völlig klar, dass ein Wirtschaftssystem, was Wachstum verlangt, um zu funktionieren, diese Probleme nicht lösen kann. Das heißt, also das kann sie eigentlich nur verschlimmern, egal ob ich irgendwo in einem Bereich einen Ausweg finde. Das ist auch das Problem, was ich mit dieser Verengung der Politik im Moment auf das Thema Klimawandel habe. Weil das ist nur ein Symptom der Klimawandel von dem Gesamten. Und wenn ich denke, wenn ich nur genug Windräder baue und Solar, dann kriege ich das in den Griff, ist eigentlich Verblödung. Das ist überhaupt nicht so. Ich kriege damit gar nichts in den Griff. Und das belastet mich eigentlich am meisten, dass wir das Leitbild des Wachstums, was überall noch unreflektiert wiedergekäut wird, ersetzen müssen durch das Leitbild der Balance. Und das uns für alle Bereiche angucken müssen. Und das Thema ist aber aus der Politik verbannt. Also, weil traut sich keiner richtig an. In unseren Kreisen wird das diskutiert. Aber ich glaube, nur wenn wir das alles insgesamt angucken, kann man irgendwo zu einer Lösung kommen. Und ich finde, das müssen wir immer lauter und immer klarer sagen. Und die Windräder sind keine Lösung. Und die Solaranlagen sind auch keine Lösung. Weil der gesamte Verbrauch, ja, auch die Solaranlagen brauchen ja auch Rohstoffe, die brauchen Lithium und sonst was, die Digitalisierung, egal wie es. Kann alles nicht funktionieren. Ja. Und das finde ich wird am Beispiel Holz halt nochmal total eindrucksvoll deutlich.
Ich kann voll zustimmen. Balance, Martin, Balance durch Reduktion. Beginnen bei allem, was überflüssig ist. Beginnen bei Reklame und vielen, vielen anderen Sachen. Dort, das könnte beginnen bei den Schönen, bei den Reichen. Weil bei diesem Fußabdruck, wenn nur öfters die Rede war und von mir, da gibt es ja enorme Unterschiede nach Einkommen, Vermögen und sozialem Status. Nicht? Also, und bei dieser Balance durch Reduktion wird die Ärmeren gewinnen. Ja. Also nicht global, aber auch national.
Das ist die Gerechtigkeitsfrage, die
dann. Genau.
Ja,
verlassen wir
es. Ja, also das Thema habe ich ja, das finde ich ganz gut, dass es nur kurz angesprochen wird, da bin ich ja drüber hinweggegangen, weil ich zu langsam war in dem Vortrag. Diese Frage der Fairness und der Gerechtigkeit, die haben wir natürlich in dieser Studie auch noch da rein versucht zu arbeiten, weil eben tatsächlich der Markt hat ja eigentlich mehrere Probleme. Der Markt hat einerseits das Problem, dass er ja Umweltschäden nicht mit berücksichtigt. Das heißt also, da geht es ja nur um Angebot und Nachfrage, aber nicht um das Ökosystem, das für diverse andere Funktionen eben auch noch nötig sind und auch nicht um die Schäden, die irgendwie eine Produktion zum Beispiel macht. Das heißt also, der Markt kriegt das nicht hin und der Markt kriegt auch diese unter Ressourcenlimitierung Fairness nicht hin, weil ja nur derjenige das kriegt, der am meisten bezahlt. Das heißt also, wir brauchen, um tatsächlich eine Gesellschaft zu bilden, die einigermaßen fair ist, brauchen wir auch die Politik, die den Markt tatsächlich in irgendeiner Weise ausbalanciert. Und das ist ja offensichtlich etwas, was die Politik vor, ich weiß nicht, im schleichenden Prozess in den letzten Jahrzehnten aufgegeben hat. Die Politik hat ja gar keinen Einfluss mehr auf diesen Markt in dem Sinne.
Sie hat ihn befreit.
Das macht es jetzt so schwierig und danke, dass es nochmal eine Ebene höher gehoben wurde. Aber zurück zum Holz. Ich finde, dass
sehr gelungen, dass einerseits jetzt nochmal zu den Filmen zurück, finde ich, diese ganz kleinen Ansätze heute auch eine Rolle gespielt haben. Ich finde diese Tiny Forster, wenn man die zum Beispiel zwischen Wohnblöcke, wir haben so viele Kreuzungen, die viel zu groß sind, auch da, man kann so viel reduzieren, ohne dass jemand irgendwas verliert. Und dort wäre zum Beispiel Raum für Urban Gardening und für eben Tiny Forests und so weiter. Das nächste ist die Waldwirtschaft, die wir uns gerade angeguckt haben, dass wir hier natürlich diese Ausländer und Stefan ist ja auch da, saß natürlich erstmal dieses ganze Thema, wie kriege ich einen Wald nachhaltiger bewirtschaftet, und wir haben ja hier tolle Beispiele in der Umgebung. Und gleichzeitig haben wir aber auch Katastrophenflächen. Und ich glaube, mit den Katastrophenflächen gehen wir noch nicht gut um. Mit manchen Wäldern hier bei der Bewirtschaftung in den Wäldern, die da sind, haben wir viele gute Ansätze in der Umgebung. Aber Katastrophenflächen bewirtschaften wir noch nicht gut. Und dann müssen wir eben noch mal weiterdenken, wie gehen wir mit der Gesellschaft und diesen jetzt nur mal erstmal Holzkonsum um, weil ja Holz immer noch als die Lösung für ganz viele gesellschaftliche Probleme hergehalten wird. Und das ist eigentlich das mahnende Schlusswort von mir nochmal, dass dieses Holz kann nicht die Lösung für die anderen Probleme sein.